durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich Sie auch heute wieder zu unserem Programm von Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee begrüßen kann und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Es begleitet Sie am Mikrofon Pastor Hugo Danke. Heute beginnen wir unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher mit dem sechsten Teil. Und wir stellten uns die Frage, woher wir eigentlich wissen, dass die Bibel von Gott ist. Und wir erklärten dazu, dass das eine Frage ist, die unbedingt beantwortet werden sollte. Da ist zum einen der Fortbestand der Bibel. Denn zu den objektiven, externen Beweisen gehört die erstaunliche Tatsache, dass die Bibel über all die Jahrtausende hindurch uns bis heute erhalten blieb. Als nächstes wiesen wir auf die Archäologie hin. Auch auf diesem Wege können wir erfahren, dass die Bibel Gottes Wort ist, nämlich mit Hilfe der Archäologie. Und eine weitere Tatsache ist die Tatsache der erfüllten Prophetie. Wenn ich heute gefragt würde, so Dr. McGee, ob ich eine Tatsache anführen könnte, die schlüssig beweist, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann würde ich auf die erfüllte Prophetie hinweisen. Die erfüllte Prophetie ist ein weiterer Beweis, dem man sich nicht entziehen kann und dem man auch nicht umgehen kann. Und die Bibel ist voll von den erfüllten Vorhersagen, denn ein Viertel der Heiligen Schrift war zu der Zeit, als sie geschrieben wurde, noch prophetisch. Das heißt, sie kündigte Ereignisse an, die noch in der Zukunft lagen. Jedoch ein großer Teil davon, und zwar erheblich mehr als viele Leute meinen, ist bereits in Erfüllung gegangen. Doch es gibt noch etwas anderes, und das sind die durch das Wort Gottes veränderten Menschen. Das ist für mich ein weiterer Beweis, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, betont Dr. McGee. Aber wir sollten uns noch mit einem weiteren Themenkreis befassen, nämlich: Was versteht man unter Offenbarung, Inspiration, Erleuchtung und Interpretation? Der Begriff Offenbarung bedeutet, wie wir es bereits zuvor erklärt haben, dass Gott geredet und sich den Menschen mitgeteilt hat. Denn so spricht der Herr, oder eine entsprechende andere Formulierung kommen allein über 2500 Mal in der Bibel vor. Der Herr wollte, dass das nicht misszuverstehen ist. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und dann betrachteten wir das zweite wichtige Thema, die Inspiration. Und ich sagte schon, dass ich persönlich an die uneingeschränkte wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift glaube, betont Dr. McGee. Das bedeutet, dass die Bibel eine autoritative Aussage ist und dass jedes Wort in ihr Gottes Wort ist an uns und dass dieses Wort auch in der Zeit, in der wir heute leben, für uns gilt. Die Erleuchtung hat damit zu tun, dass der Geist Gottes der Lehrer ist. Er teilt uns Menschen die Gedanken Gottes mit. Also Erleuchtung bedeutet, dass allein der Heilige Geist Gottes uns dieses Buch verständlich machen kann, weil es nämlich beides ist, ein Buch Gottes und ein menschliches Buch. Das heißt, selbst wenn wir die Tatsachen der Bibel ohne fremde Hilfe verstehen könnten, dann muss uns dennoch der Heilige Geist Zugang zu unserem Verstand und zu unserem Herzen eröffnen, damit wir die geistliche Wahrheit erfassen können, die darin enthalten ist. Die Interpretation hat es mit der Bedeutung zu tun, die wir Menschen dem Worte Gottes geben. Das ist der Grund, weshalb es die verschiedenen kirchlichen Prägungen gibt, denn wir alle haben unsere Interpretationen. Und wo es dann Meinungsverschiedenheiten gibt, da hat ganz offensichtlich irgendjemand Unrecht. Hier gibt es nun mehrere Regeln, die man aber unbedingt beachten sollte, wenn man versucht, die Bibel zu interpretieren. Zuerst einmal sollte der Gesamtzweck der Bibel in Betracht gezogen werden. Das ist der Grund, weshalb ich die ganze Bibel unterrichte, erklärt Dr. McGee. Denn ich glaube, dass man die Bibel als Ganzes vor Augen haben muss, bevor man bei einem besonderen Bibelvers zu irgendeinem dogmatischen Schluss kommen kann. Es ist also wichtig, alle Verse zu berücksichtigen, die etwa zu einem Thema etwas zu sagen haben. Als nächstes sollte betrachtet werden, an wen sich die Bibelstelle wendet. Zum Beispiel sagte Gott einmal zu Josua, so in Josua Kapitel 1, Vers 2, mache dich auf und zieh über den Jordan. Und wissen Sie, als ich die entsprechende Stelle besuchte, überquerte ich den Jordan. Ich tat es jedoch nicht, um diese Anweisung zu befolgen. Und ich sagte auch nicht, jetzt habe ich endlich dem Herrn gehorcht und bin über den Jordan gezogen. Nein, als ich diesen Vers las, da wusste ich, dass der Herr mit Josua sprach. Aber dennoch glaube ich, dass diese Stelle mir etwas zu sagen hat. Darum, nicht jede Bibelstelle wendet sich direkt an mich, aber jede Schriftstelle ist für mich. Und das ist eine gute Regel, der man sich bewusst sein sollte. Und dann ist da der unmittelbare Kontext vor und nach einem Bibelabschnitt, den man beachten sollte. Worüber spricht dieser Abschnitt? Und welche anderen Bibelstellen behandeln dieselbe Frage? Untersuchen wir, was der ursprüngliche Text sagt. Wenn wir weder Hebräisch noch Griechisch verstehen, dann nehmen wir eine entsprechende Bibelübersetzung zur Hilfe, die sich eng am ursprünglichen Text orientiert, wie zum Beispiel die Elberfelder oder die Züricher Bibelübersetzung. Und offen gesagt kann ich moderne Übersetzungen nicht empfehlen, auch wenn sie ihr Gutes haben. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dass, weil wir in Lehrfragen geteilter Meinung sind, jeder, der die Bibel zu übersetzen versucht, ganz natürlich seine eigenen Ansichten in die Übersetzung mit einfließen lässt. Doch jene Männer, welche die ursprüngliche Bibelübersetzung ausgeführt haben, waren Männer, die glaubten, dass die Bibel Gottes Wort ist, und sie sind entsprechend damit umgegangen. Wenn sie auf Wörter stießen, die sie nicht übersetzen konnten, haben sie diese dann transkribiert. Die Gefahr moderner Übersetzung besteht darin, dass die Übersetzung dogmatisch durchgeführt wird. Wenn man übersetzt, muss man etwas aus einer Sprache herausnehmen und es mit vergleichbaren Ausdrücken, falls möglich in identischen Ausdrücken, in eine andere Sprache bringen. Die meisten modernen Übersetzungen versuchen, den Text in eine moderne Sprache zu übersetzen. Doch wenn man das tut, geht man vielleicht an dem vorbei, was der ursprüngliche Text eigentlich sagt. Oder man übersetzt so, dass man von mehreren Übersetzungsmöglichkeiten diejenige auswählt, die den eigenen Vorstellungen am besten entspricht, aber gleichzeitig dann die anderen Möglichkeiten verwirft. Dagegen eine buchstäbliche Übersetzung, die auf ein Verständnis des Textes verzichtet, wird nur in Ausnahmefällen angemessen sein. Entscheidend ist jedoch, dass man versucht, die genauen Worte des Originals zu bestimmen. Interpretiere die Bibel buchstäblich. Der verstorbene Dr. David Cooper hat es einmal so formuliert: Wenn die offensichtliche Bedeutung der Schrift einen Sinn ergibt, dann suche keine andere Bedeutung. Deshalb verstehe jedes Wort in seiner primären, gewöhnlichen, üblichen, buchstäblichen Bedeutung. Außer wenn die Fakten des unmittelbaren Textzusammenhangs, wenn man sie im Licht verwandter Texte und fundamentaler Wahrheiten prüft, deutlich auf etwas anderes hinweisen. Öffne mir die Augen, betete der Psalmist im Psalm 118, Vers 18, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und von daher gibt es einige Richtlinien, die jeder von uns beim Lesen des Wortes Gottes beachten sollte. Und ich garantiere Ihnen, sagt Dr. McGee, dass Gott Ihr Herz und Ihr Leben segnen wird, wenn Sie sich danach richten. Jedenfalls sollten wir beim Studium der Heiligen Schrift diesen Anweisungen folgen. Wie wir wissen, hat heute jedes Medikament eine Gebrauchsanweisung, ganz gleich, wie einfach die Einnahme auch immer ist. Ebenso hat jedes einfache Gerät seine Gebrauchsanweisung. Wenn das schon für Dinge dieser Welt gilt, dann sollte es natürlich auch für das überaus wichtige Wort Gottes einige Hinweise und Direktiven zum richtigen Gebrauch geben. Darum möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 7 sehr einfache, aber grundlegende, vorbereitende Schritte geben, die als Anleitung zum Studium des Wortes Gottes dienen können. Erstens, beginnen Sie mit Gebet. Zweitens, lesen Sie die Bibel. Drittens, studieren Sie die Bibel. Viertens, meditieren Sie über die Bibel. Fünftens, lesen Sie, was andere über die Bibel geschrieben haben. Sechstens, gehorchen Sie der Bibel. Und siebtens, geben Sie die Bibel an andere weiter. Vielleicht möchten Sie selber noch einige weitere Punkte hinzufügen, aber ich glaube, dass diese grundlegend und vorrangig sind. Jemand hat es ganz kurz und einleuchtend einmal so formuliert: Die Bibel, kenne sie in deinem Kopf, verstaue sie in deinem Herzen, zeige sie in deinem Leben und sehe sie aus in der Welt. Das ist eine andere Art, einiges von dem zu sagen, was wir Ihnen hier vorstellen wollen. Beginnen Sie also mit Gebet. Wie wir bereits beim Thema Erleuchtung sagten, unterscheidet sich die Bibel von den anderen Büchern darin, dass nur der Heilige Geist in der Lage ist, unserem Verstand den Weg frei zu machen, damit wir sie verstehen können. Sie können ein Buch über Philosophie in die Hand nehmen, und weil ein Mensch das Buch geschrieben hat, darum kann ein Mensch das auch verstehen. Dasselbe gilt für höhere Mathematik oder für jedes andere Fach. Doch die Bibel ist ganz anders. Die Bibel kann man nicht verstehen, außer wenn der Heilige Geist Gottes unser Lehrer ist. Und er möchte uns lehren. Es stimmt, was unser Herr sagte: Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. So in Johannes 16, Vers 13. Darum, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann müssen wir mit dem Gebet des Psalmschreibers beginnen: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Als der Psalmist diese Zeilen schrieb, hat er natürlich das mosaische System vor Augen. Wir aber erweitern das auf die 66 Bücher der Bibel und wir beten heute: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Wort. Als der Apostel Paulus für die Epheser betete, und er betete nicht nur für ihre Gesundheit, obwohl er das vielleicht auch bei anderer Gelegenheit getan hat, er betete auch nicht, dass sie reich werden würden. Und ich weiß nicht, ob er das jemals gebetet hat, aber das erste Gebet des Paulus für die Epheser ist festgehalten in seinem Brief an sie. Und da heißt es: Und darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eure in meinem Gebet. So im Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Was hat Paulus nun für sie gebetet? Hier ist es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. So in demselben Kapitel die Verse 17 und 18. Wie wir sehen, war es das Gebetsanliegen des Paulus, dass sie Weisheit und Verständnis bekommen, um ihn zu erkennen. Das heißt, dass sie das Wort Gottes verstehen. Und er betete auch, dass er ihnen erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit sie erkennen, zu welcher Hoffnung sie in Christus berufen sind. Das ist das Gebet des Paulus. Und wenn jemand im Gebet an mich denkt, dann wünsche ich mir, dass sie genau das auch für mich beten, dass meine Augen, das heißt meine geistlichen Augen, offen sind. Ich glaube, das Wichtigste für sie und für mich ist, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und der Wille Gottes ist das Wort Gottes. Wir können das Wort Gottes nicht kennen, außer wenn der Heilige Geist dann unser Lehrer ist. Das sagte Paulus in seinem ersten Brief auch an die Korinther. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. So im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Der Grund, weshalb so viele nichts mit der Bibel anfangen können, ist einfach der, dass sie es dem Heiligen Geist nicht erlauben, sie zu lehren. Das Wort Gottes ist von jedem anderen Buch verschieden, weil der natürliche Mensch diese Dinge nicht begreifen kann. Für ihn sind sie eine Dummheit. Gott hat uns aber den Geist gegeben, damit wir die Dinge kennen können, die Gott an uns freigebig austeilt. Und er allein ist unser Lehrer. Er allein kann das Wort Gottes nehmen und kann uns mit Wahrheit und mit Leben erfüllen. Gott möchte durch sein geschriebenes Wort die Verbindung zu uns herstellen. Aber es ist ein übernatürliches Buch und darum wird es uns auf natürlicher Ebene nichts zu sagen haben. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass nur der Heilige Geist die Dinge Christi aufgreifen und uns auch offenbaren kann. Beachten Sie folgenden interessanten Bibelvers. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. So im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Prägnant und überzeugend haben wir den Grund dafür, dass der Geist Gottes unser Lehrer sein muss, hier gefunden. Denn Sie und ich, wir verstehen einander, aber Gott verstehen wir nicht. Und ich glaube, es ist ein vollkommener Unsinn, von einer Kluft zwischen den Generationen zu sprechen, die uns daran hindert, uns einander verständlich zu machen. Wenn es auch immer schon so war, dass es schwer ist, für eine ältere und eine jüngere Person einander Auge in Auge gegenüberzustehen, so können wir uns dennoch verständlich machen, weil wir alle menschliche Wesen sind. Wir verstehen einander. Aber offen gesagt, verstehe ich Gott nicht, wenn ich keine Offenbarung von ihm habe. Ich weiß nicht, wie Gott empfindet. Ich habe mich oftmals gefragt, was Gott bei einer Beerdigung empfindet. Nun, ich finde den Herrn Jesus dort am Grab des Lazarus und ich sehe, dass er weinte. Und ich kann mir also vorstellen, wie er empfindet. Ich weiß, wie er über viele Dinge denkt, weil der Geist Gottes es mir durch das Wort Gottes gezeigt hat. Also der Geist Gottes muss die Deutung vornehmen und er allein muss unser Lehrer sein, der uns leitet und uns dann in alle Wahrheit führt. Und wir brauchen den Geist Gottes, um uns die Augen öffnen zu lassen, damit wir sehen können. Und so werden wir nun aufgefordert, ihm um Hilfe zu bitten. Denn in Johannes 16 sagte er Jesus, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. So in Johannes Kapitel 16, ab Vers 12. Damit sagt der Jesus, dass wir bitten sollen. Er hat sehr viel für uns und er hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit er unser Lehrer ist. Auch in dem 14. Kapitel sagt er, aber der Tröste, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern all das, was ich euch gesagt habe. So in Vers 26. Der Heilige Geist also ist unser Lehrer und er muss es auch sein, der uns anleitet und uns in alle Wahrheit führt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie durch mein Bibelstudiumprogramm jemals etwas lernen wollen, dann nicht, weil ich, dieser arme Prediger oder Lehrer, etwas ist, sondern weil der Geist Gottes Ihnen das Wort Gottes erschließt. Das also ist die erste Regel. Beginnen Sie mit Gebet und bitten Sie den Geist Gottes, dass er Ihr Lehrer ist. Die zweite Regel ist anscheinend grob vereinfacht. Jemand fragte einmal vor vielen Jahren den berühmten Shakespeare-Forscher: Und wie erforschen Sie Shakespeare? Worauf dieser kurz und bündig antwortete: Ich lese Shakespeare. Nun, das möchte ich auch so sagen. Lesen Sie das Wort Gottes, lesen Sie die Bibel. Neben allem, was Ihnen irgendein Lehrer weitergeben kann, ist es höchst wichtig, dass Sie selbst lesen, was die Bibel zu sagen hat. Dr. Campbell Morgan hat einige sehr gute und hilfreiche Kommentare zur Bibel geschrieben. Ja, er hat eine Reihe von Büchern über alle 66 Bücher der Bibel geschrieben, die ich sehr empfehle. Ich kenne nichts, was besser ist. Und als ich mit meinem Studium anfing, so Dr. McGee, hatten sie einen großen Einfluss auf mich. Es wurde gesagt, dass er nichts über ein bestimmtes Buch der Bibel schreiben würde, bevor er es nicht wenigstens 50 Mal durchgelesen habe. Werden Sie also nicht müde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Lesen Sie immer wieder Gottes Wort. Wenn Sie es beim ersten Mal nicht verstehen, dann lesen Sie es zum zweiten Mal. Und wenn Sie es jetzt immer noch nicht verstehen, dann lesen Sie es zum dritten Mal. Aber lesen Sie es beständig. Im Buch Nehemiah gibt es einen sehr interessanten Vorfall. Da heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor den Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. So in Nehemiah Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Und das ist ein sehr bemerkenswerter Abschnitt in der Heiligen Schrift. Wir sehen, die Juden waren 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft gewesen. Viele von ihnen hatten nie das Wort Gottes gehört. Es war damals nicht so verbreitet. Es war nicht so wie heute, wo wir 100 verschiedene Übersetzungen im Umlauf haben. Und es erscheinen auch ständig neue. Wahrscheinlich gab es nur ein oder zwei Exemplare. Und Esra hatte eines davon. Und er stand vor dem Wassertor und las daraus vor. Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Aus der Art, wie der Bericht gegeben wurde, entnehme ich, dass die Männer aus dem Stamm Levi an bestimmten Stellen unter dem Volk aufgestellt waren. Wenn Esra einen bestimmten Teil gelesen hatte, dann machte er eine Pause, um den Leuten, die zugehört hatten, die Gelegenheit zu geben, Fragen an die Männer zu richten, die unter ihnen standen und die ihnen dann die Bibel erklärten. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz, so in Vers 7. Sie lasen nicht nur das Wort, sondern sie sorgten auch dafür, dass die Leute es verstanden. Auch wir haben es heute dringend nötig, die Bibel zu lesen. Es gibt heute so viele Ablenkungen und die größte Ablenkung erscheint mir manchmal die Kirche selber zu sein, so Dr. McGee. Die Kirche besteht aus Ausschüssen, aus Unterhaltung, aus Werbeveranstaltungen und aus anderen Dingen, was so weit geht, dass man sich in vielen Gemeinden gar nicht mehr mit dem Worte Gottes beschäftigt. Es gibt Gemeinden, die den Predigtgottesdienst total aufgegeben haben. Stattdessen verwenden sie die Zeit dazu, dass die Leute ihre Meinung sagen können. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, was absurder ist als das, so Dr. McGee, obwohl es für einen faulen Prediger, der keine Lust hat, die Bibel zu studieren, eine gute Entschuldigung ist, sich vom Predigen zu befreien. Ich habe festgestellt, dass die Leute, die noch weniger als alle anderen über die Bibel wissen, oftmals Kirchenmitglieder sind. Sie kennen das Wort Gottes nicht. Und dennoch gilt, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen uns in das Wort Gottes vertiefen. Wir müssen nicht nur einige Lieblingsverse lesen, sondern das ganze Wort Gottes. Das ist die einzige Methode, die Bibel kennenzulernen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und das ist Gottes Methode. Die dritte Richtlinie lautet: Studieren Sie die Bibel. Vor vielen Jahren kam einmal jemand zu Dr. Morgan und sagte, Sie reden, als wären Sie inspiriert. Worauf Dr. Morgan erwiderte, Inspiration ist zu 95% Mühe und Arbeit. Die Bibel muss unbedingt erforscht werden. Und wissen Sie, erzählt Dr. McGee, ich habe eine Zeit lang an einem Bibelinstitut unterrichtet. Unter den Studenten gab es einige sehr fromme junge Leute. Doch ich entdeckte, dass sich hinter ihrer frommen Fassade eine gewaltige Unkenntnis bezüglich des Wortes Gottes verbarg. Wir brauchen Zeit, um das Wort Gottes zu erforschen. Von John Wesley wird gesagt, dass er ein Mann eines Buches war, nämlich der Bibel. Aber was machte ihn dazu? Nun, er stand jeden Morgen um 5 Uhr auf und er las die Bibel, und zwar in 5 verschiedenen Sprachen. Und wissen Sie, Sie und ich, wir sollten das Wort Gottes ebenfalls lesen, denn nur so können wir es verstehen, was uns die Bibel sagen will. Und das bringt uns dann zur 4. Richtlinie. Meditieren Sie über die Bibel. Die Meditation ist etwas, was Gott seinem Volk beibrachte. Das Wort Gottes sollte den Kindern Israel ständig bewusst sein, sodass sie darüber meditieren konnten. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, in den Versen 6 bis 9 lesen wir Folgendes. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist sicherlich eine erstaunliche Aussage vom Herrn. Er sagte ihnen, sie sollten das Wort Gottes sogar auf ihre Türpfosten schreiben. Mit anderen Worten, wohin sie sich auch immer drehten, überall schauen sie darauf. Heute kann man nicht mehr auf unseren Straßen fahren, ohne Werbung für Alkohol, Zigaretten oder dergleichen zu sehen. Reklameschilder sehen wir in Hülle und Fülle. Und der Herr kannte unsere menschliche Natur. Und er sagte seinem Volk, es solle das Wort Gottes da anbringen, wo man es sehen kann. An ihren Türpfosten und sie sollten es an ihren Kleidern tragen. Sie sollten darüber sprechen, wenn sie unterwegs waren oder wenn sie sich hinsetzten. Sie sollten immer noch darüber sprechen, wenn sie ins Bett gingen. Und Gott forderte sie auf, über sein Wort nachzusinnen. Und was bedeutet es nun, über Gottes Wort nachzusinnen oder zu meditieren? Bereits im 1. Psalm finden wir eine sehr interessante Aussage. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Meditieren bedeutet wiederkäuen, es gedanklich zu bewegen und es von allen Seiten zu betrachten. Und schließlich gehorchen Sie der Bibel. Denn für beides, dem Verständnis der Heiligen Schrift, ist vor allen Dingen der Gehorsam wesentlich. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir für heute unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher. Und ich sage auf Wiederhören und Gott befohlen und lade Sie ganz herzlich ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Unsere Sendungen können Sie regelmäßig empfangen, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung dieser Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun verabschiede ich mich von Ihnen und sage auf Wiederhören, Ihr Hugo Danke.